Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit Christine Watti und
mit Julius Quarantänestudio Stucke, dem heute schon gesagt wurde, er klingt etwas dumpf.
Ja, das stimmt, aber eigentlich nicht so richtig dumpf. Ich finde, den Umständen entsprechend und der nun zweijährigen Corona-Situation, in der wir unsere Hörerinnen und Hörer mit sehr vielen knurpseligen und wackelnden Leitungen erfreut und beschenkt haben, finde ich, klingst du sehr gut. Passt professionell.
Das beruhigt mich.
Das ist übrigens der erste Podcast von Lakonisch Elegant im Jahr 2022. Erstmal frohes neues Jahr noch.
Stimmt.
Diese ganzen Witze, wie lange darf man es noch sagen und so weiter, die sind mir jetzt wurscht. Unserer Meinung nach geht es mindestens bis zum 13. Januar 2022. Das ist nämlich der Tag heute, an dem wir diese Folge Lakonisch Elegant aufzeichnen. Alles Gute für dieses Jahr allerseits. Dir auch,
Julius. Auf jeden Fall. Das wünsche ich dir auch, Christine. Und wir drehen ja sowieso unser Timing total durch den Wolf heute und machen schon unseren ersten Jahresrückblick.
Ja. Insofern, ja. Gut, ne? Wir dachten, ey, wie soll dieses Jahr losgehen? Wahrscheinlich haben wir gar kein einziges Thema und dann sind uns gleich drei Themen untergekommen und wir stellten fest, sie kommen alle aus Frankreich, haben mit Frankreich zu tun. Also gibt es ein lakonisch elegantes Feuilleton-Spezial, ein Jahresrückblick 2022, Rückblick vom 13. Januar bis zurück zum 1., würde ich sagen. Wahnsinn.
Ja, so war das Jahr in Frankreich.
Schön. Genau. Okay, was erzählen wir denn?
Also wir erzählen zum Beispiel von einem ziemlich beeindruckenden Fernsehauftritt, würde ich sagen. Einem Fernsehauftritt in den Nachrichtensendungen oder in einer Nachrichtensendung, wo der Sänger Stromae ein Interview quasi genutzt hat, um mittendrin dann anzufangen, einen Song zu präsentieren und zu singen. Und damit allerdings nicht nur sich selber beworben hat, sondern auch aufmerksam machen wollte auf ein Thema, nämlich auf psychische Erkrankungen und Suizidgedanken seinerseits und das Ganze ist Inhalt des Songs und das kam so mitten hinein. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die jetzt schon ziemlich groß aufgefallen ist in diesem Jahr.
C'est la vie. Vous avez aussi pendant sept ans lutté contre un certain mal-être. Vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer?
Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.
So hat sich das angehört, als Stromae sein aktuelles Album mitten in den französischen Hauptnachrichten um 20 Uhr vorgestellt hat. Das andere, wir haben ja versprochen, drei wichtige Themen sind passiert. Das andere ist ein bisschen, das lag noch davor, das ist der Präsident Macron, der sich sehr krass geäußert hat in einem Interview über die Impfgegner. Möglicherweise hat er, so haben es viele deutsche Medien kolportiert, gesagt, er möchte sie gerne ankacken. Vielleicht gibt es eine schönere Übersetzung, das bereden wir auch gleich. Und dritter Punkt sozusagen, um über Frankreich und Feuilleton Kultur und vor allem jahresrückblickhaft schon zu sprechen, weil es so viele Medien besetzt hat in Deutschland und in Frankreich, ist das aktuelle Buch, der aktuelle Roman von Michel Houellebecq.
Der einfach nur ein Buch schreiben muss und man weiß auf jeden Fall, da gucken alle hin.
Was hat das alles mit der Situation in Frankreich zu tun? Was mit dem Internet? Was mit der Kultur überhaupt? Das kann keiner, glaube ich, besser wissen als die freie Journalistin in Frankreich, Autorin und Arte-Moderatorin Romy Straßenburg. Herzlich willkommen. Schön, dass du uns auch zugeschaltet bist.
Hallo, bonjour, salut aus Paris. Hi.
Hallo.
Formvollendete Begrüßung, sehr schön. Findest du das gut, dass wir schon einen Jahresrückblick machen jetzt im Januar? Also hast du auch dieses Gefühl, wow, es ist noch, hat noch gar nichts stattgefunden, nichts geht los, überall ist Corona, aber wir in Frankreich haben schon richtig was zu bieten.
Ja, erstens, ich liebe Jahresrückblicke. Also ich finde, man kann gar nicht früh genug anfangen. Und zweitens, ja, unbedingt. Natürlich, wenn Frankreich was zu bieten hat, dann immer rauf damit. Und ich wollte euch auch insofern noch beruhigen, als dass die Kadenzzeit fürs Schreiben von Neujahrskarten und Neujahrsgrüßen in Frankreich eher bis Ende Januar, Mitte Februar geht, weil man das nicht so sehr mit Weihnachtskarten hat, sondern eher eben Glückwünsche zum neuen Jahr. Und da sind wir sehr, sage ich mal, großzügig, was den Zeitrahmen angeht. Also das darf alles noch gesagt werden.
Okay. Sehr sympathisch.
Das finde ich allerdings auch. Ich würde doch mal sagen, apropos Chronologie, eigentlich hast du vorhin, Julius, mit Stromae angefangen. Den würde ich kurz noch ein bisschen, also so teasermäßig an Stelle 2 schieben, weil ich das Gefühl habe, der und Welbeck sind so unsere Kulturthemen. Aber über allem steht ja dieser Begriff der Inszenierung. Und damit hat Macron meiner Chronologie-Erinnerung nach angefangen, mit eben diesem Zitat, was es vor allem in deutschen Medien zu großem Aufsehen gesorgt hat und vor allem, glaube ich, auch zu so einer Belustigung, weil man nicht wusste, wie man es übersetzt hat. Romy, was hat er denn jetzt eigentlich genau gesagt?
Ja, das ist schön, dass man mal wieder so über Sprache spricht und über die Feinheiten der Sprache im Politikersprech. Gibt ja auch so Rhetorik-Sendungen, die dann das so wirklich auseinandernehmen oder eben in Zeitungen so Rubriken über den Sprachgebrauch, was ich auch liebe. Und jetzt in dem Fall ist es tatsächlich ein bisschen tricky, weil auch die englischsprachigen Kolleginnen, Korrespondentinnen ein bisschen Probleme hatten mit diesem Merde. Also da steckt ja Merde drin, also Scheiße ganz eindeutig als Wortkern. Und dann haben die häufig das übersetzt mit I want to piss off oder fuck off, also die Ungeimpften im Prinzip ja anscheißen oder ihnen gegen das Bein pinkeln oder nerven und so. Mhm. Jetzt ist das Wort Merde aber jetzt auch so, sage ich mal, normal geworden, in Anführungszeichen, dass man nicht jetzt jedes Mal, wenn man es hört, so ein Kackhäufchen vor Augen hat, sondern also es ist schon so, so auch, man würde es auch irgendwie zu seinem Partner sagen, genervt, so tu m'emmerdes, ja, also gehst mir auf den Sack, so in der Art, ja. Aber dass das natürlich von einem Präsidenten in dem Zusammenhang eines Interviews zum Thema Ungeimpfte kam, war schon überraschend. Wobei man hat dann viel auf dieses Wort geschaut und überlegt, wie kann das sein? Und ein Präsident gehört sich, das ist das Stilus und so weiter. Und vergessen, dass er im gleichen Interview auch noch gesagt hat, dass ein Ungeimpfter oder eine Ungeimpfte kein Citoyen sei. Also im Prinzip, das war eigentlich für mich inhaltlich das noch Skandalösere. Also hier das Impfen als Akt eines, also als Teilhabe sozusagen an der Bürger, also an dem Bürgerstatus, ein Bürger zu sein, Frankreichs, mit gleichgesetzt hat. Und das wirft schon noch mal viel mehr Fragen auf, denn das würde ja auch so implizieren, Wahlrecht sind alles tatsächlich Fragen, die jetzt so ein bisschen diskutiert werden. Also was darf man dann noch zu den Wahlen gehen oder nur noch online wählen und ähnliches? Also das hat schon, da steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter als nur dieser Sprachbegriff. Aber wenn wir Macron mal als Rhetoriker betrachten, da gibt es ja schon Abhandlungen drüber und ganze YouTube-Analyse-Videos, denn er ist der Meister des kleinen, zynischen, sarkastischen, fiesen Stichelsatzes, würde ich es mal nennen. Da hat er schon einige in seiner Amtszeit losgelassen. Also er hat ja beispielsweise gesagt, dass er, wenn er nur die Straße überquert, einen Job findet, also wer keinen Job findet, der sei einfach ein bisschen zu dämlich, dass er, wenn er am Bahnhof steht, ganz genau unterscheiden kann, wenn Leute vorbeigehen, wer jemand ist und wer ein Niemand ist und so. Also das war ja im Zuge der Gelbwestenbewegung ein ganz großes Ding, also dass er so eine Arroganz und eine Abfälligkeit gegenüber kleinen Leuten hat. Mhm. Und das ist in Frankreich tatsächlich sehr, hat eine lange Tradition, also auch François Hollande hat sich damals mit seinem Kommentar über die Sans-Dents, über die Zahnlosen, nicht besonders beliebt gemacht. Also so diese französische Elite, die so ein bisschen abfällig auf Armut blickt und so, das ist immer wieder so ein großes Narrativ. Und da hat leider Jupiter, wie wir ihn ja hier nennen, Macron, also als so ein Präsident der Superreichen, hat diese Disziplin der Abfälligkeit und des Stichelsatzes wirklich bis zur Höchstleistung betrieben. Und das ist natürlich sehr irritierend auch, also gerade für Deutschland, für Deutsche, wo wir doch irgendwie so einen sehr neutralen Stil gewöhnt sind, ne? Und das macht schon ein bisschen Kopfschütteln.
Gunter Gabriel, der Staatspräsident, habe ich gerade gedacht, der hat auch mal so gegen Arbeitslose gepöbelt und das andere Politiker übrigens natürlich auch.
Aber es gibt noch einen interessanten Fun-Fact in der Inszenierung, die eigentlich ja mittlerweile, wir kennen das ja aus allen Belangen, also auch bei Wahlkämpfen, so perfekt normalerweise durchgedacht ist, dass man schon vorher überlegt, was könnte für ein Shitstorm kommen, hin und her. Und hier gab es ein großes Problem mit dem Timing. Denn das Interview sollte erscheinen am Tag, nachdem die Assemblée Nationale, die Nationalversammlung, die neue Regelungen für Ungeimpfte verabschiedet hat. Also dann hätte Macrons Interview nur noch so eine Bestätigung seiner Handlungsfähigkeit wäre es gewesen und er hätte gesagt, wir haben es ja gerade beschlossen und ich habe es ja schon immer gesagt, also die Ungeimpften, die kriegen jetzt echt Schwierigkeiten, ich werde die einfach richtig, ne, nerven. Mhm. So. Und dann hat sich die Abstimmung verzögert und dann kam das Interview, aber die Entscheidung war noch nicht. Und auf einmal, weil er den Ersatz dann gesagt hat, wurde das nochmal sehr als ein absoluter Fehltritt interpretiert. Und dann haben die Abgeordneten gesagt, wir setzen jetzt erstmal die Abstimmung aus und diskutieren über den Stil des Präsidenten. Mhm. Also es ging nach hinten los. Es war eine schlechte Inszenierung, der leider mit einem dummen Timing so ein bisschen der Strich durch die Rechnung gemacht wurde.
Klartext bedeutet ja wiederum auch das, was Stromae gemacht hat in den 20-Uhr-Nachrichten. Der hat auch Klartext gesungen in diesem Fall und hat seine eigenen Suizidgedanken thematisiert in einem Song seines neuen Albums und wir haben es ja vorhin mal kurz mal reingehört, aber wer sich das noch nicht angeschaut hat, kann man im Internet finden, ist tatsächlich ganz interessant, weil es ist eine normale Interviewsituation in diesen Nachrichten und auf eine Frage antwortet er eben dann mit dem Song, also super Inszenierung, es ist auch so inszeniert, dass man auch keinen Moment auf die Idee kommt, oh, er überrascht die Nachrichtensprecherin, ja, ja. Sondern es ist ein Komplettpaket aus Show.
Musik und allem. Ja. Ja. Also es wäre eine noch stärkere Situation gewesen, wenn er dieses eben nicht gemacht hätte, wenn er es nicht sozusagen so offen als Inszenierung gehabt hätte. Das ist halt so, dass die Journalistin stellt eine Frage, kurz kommt das Klavier und er antwortet mit dem Gesang eben. Und wenn man das Klavier nicht gehabt hätte, dann wäre das natürlich ein noch krasserer Aha-Moment gewesen, weil es einen noch mehr rausgerissen hätte aus der normalen Interviewsituation. Sie stellt eine Frage und er fängt an zu singen. Und so weiß man ja in dieser kurzen Sekunde schon, ah, Moment, da geht's raus. Also insofern ist es sozusagen ja inszeniert als klar abgesprochene Sache, wenn man so will.
Ja, kurzer Kontext, Romy, also die Nachrichten, 20-Uhr-Nachrichten, die muss man sich schon mal anders vorstellen als in Deutschland auf jeden Fall. Also wie groß war denn das Spektakel in Frankreich, dass jemand eben diese Art der Sendung für eine Promo-Schleife für das neue Album nutzt?
Also das stimmt, dass die Nachrichten hier im Vergleich zu unserer Tagesschau also länger gehen, also es ist schon viel, viel magaziniger, muss man sagen. Also es ist, das kann man nicht so ganz mit diesem straffen Format vergleichen. Und es sind auch immer Gäste eingeladen, häufig, also in der Regel natürlich Politikerinnen, die da sitzen und diskutieren. Also Interviews, die schon Teil dieser Nachrichtensendung sind. Also das ist schon was anderes als wir jetzt klassisch die Tagesschau, die eben sehr mit einem Sprecher, mit einer Sprecherin versehen ist. Hier sind es schon JournalistInnen, die dann ins Gespräch kommen mit Leuten. Aber es ist trotzdem natürlich eine Institution. Und das ist trotzdem eine gewisse Erwartung an eine, na, wie soll ich sagen, an einen nachrichtlichen Charakter und an eine Neutralität zum Beispiel gegenüber Werbung. Und das hat die Debatte ausgelöst. Also ist das jetzt sozusagen marketingtechnisch schon dreist, dass man sich einer, ja letztendlich einem Künstler, ja, aber auch einer Produktionsfirma, diese Möglichkeit bietet, mit einer Quote von 7 Millionen Zuschauern perfekt platzierten, in einem super Sendeplatz, den neuen Song vorzustellen. Und das war ja auch nicht einmal den Song zu singen, sondern es war ja die Weltpremiere dieses Songs. Und damit war natürlich auch der Rattenschwanz hinten dran an Social Media, an Tweets, an Teilen, an Likes und so weiter gesichert, weil es einfach eben diesen Überraschungscharakter hatte. Und da muss man sich schon aus journalistischer Sicht die Frage stellen, wie klar abgegrenzt ist hier noch Info und Entertainment. Aber diese Debatte gab es schon. Wo es weniger eine Debatte drum gab, war, glaube ich, die Message. Also dass eher das Thema Depression, Suizidgedanken und Ähnliches da so prominent platziert hat, das ist wirklich gefeiert worden. Ja? Also auch von Psychiatern und von dem ganzen medizinischen Personal, die gesagt haben, ja endlich jemand, der auch eigentlich eigentlich so eine Glamour-Figur mal gewesen ist und der sagt, was es für ihn bedeutet, der das greifbar macht, der das personalisiert. Das ging so weit, dass ein Arzt gesagt hat, das kann eventuell Leben retten, was er da gemacht hat. Und wir kennen das aus Deutschland auch, also auch so von Comedian-Seite, Thorsten Sträter, glaube ich, Kurt Krömer, da haben ja einige schon auch Depressionen thematisiert, aber so aus Frankreich gibt es so ein prominentes Beispiel noch nicht. Und ist auch ein super Typ. Also ich muss auch sagen, ich bin eigentlich kein Fan von Journalistinnen, machen Selfies mit den Stars, die sie interviewen. Und ich hatte Stromae mal in Brüssel interviewt vor ein paar Jahren und habe es nicht gemacht, weil ich das auch manchmal so ein bisschen peinlich finde, diesen Moment. Und das ist wirklich die einzige Person, wo ich mich bis heute ärgere, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich gerne ein Foto mit ihm gehabt hätte als Beweis, dass ich, also so grundsympathisch, ohne irgendwelche Allüren und dass er sich dann zurückgezogen hat und man ja auch wusste, dass er diesem Druck und diesem ganzen Showbiz da ein bisschen entfliehen möchte, das hat mich eigentlich nicht gewundert, weil er mir schon als ein sehr sensibler und authentischer Mensch vorkam damals.
Ich finde diesen Song wirklich super, ich finde es unglaublich berührend, ich finde es wichtig, das Thema, gar keine Frage, so. Aber man könnte ja auch sagen, er hätte bei diesem wichtigen Thema, wofür er gefeiert wird, bei diesem wichtigen Thema ja erst recht sagen müssen, ich thematisiere das auf eine trockene Art und Weise, um gar nicht irgendwie die Frage zu stellen, machst du es jetzt wegen deines Songs, um den zu promoten, oder machst du es, weil dir das Thema am Herzen liegt? Natürlich liegt ihm das Thema am Herzen, aber er hätte dasselbe ja auch in einer normalen Interviewantwort geben können. Er hätte in einer normalen Interviewantwort ja auch sagen können, ich muss jetzt hier mal Klartext reden und ein wichtiges Problem thematisieren. Ne?
Da würde ich eher sagen, das, was er gemacht hat, ist schon very Frenchy. Also das spricht eher für die Exception culturelle, also den Stellenwert der Kunst, auch so in der Wahrnehmung in der französischen Öffentlichkeit und auch in den Medien. Also es gibt ja Sendungen, Literatursendungen, Kultursendungen, das wird euch freuen, aber also viel, viel mehr als in Deutschland. Es hat einen viel größeren Platz. Also auch an diesen Samstagabend-Talkshows werden SchriftstellerInnen mit ihren Büchern eingeladen. Ja? Und dass er als Künstler sozusagen die Kunst sprechen lässt bei der Frage und sagt, eigentlich ist alles, was ich jetzt hier erklären könnte, in dem Song drin. Mhm. Und das ist das eigentlich Berührende. Das ist fast schon wieder classy. Also das spricht eigentlich für den Stellenwert, finde ich, der Kunst auch so in der französischen Öffentlichkeit, dass sie dann sagen, ja, dann sing doch den Song. Da brauchst du gar nichts groß erklären. Das ist doch das eigentlich viel Berührende und das macht mit den Menschen viel mehr, als wenn du jetzt erklärst, wie es dir ging mit den Selbstmordgedanken.
Vor allem entzieht er sich natürlich dadurch auch diesem ja manchmal auch unangenehmen Moment in diesen Interviews, die garantiert auch richtig sind. In dem Moment muss natürlich dann auch der Interviewer, die Interviewerin darauf wieder reagieren und man muss es am Ende immer wieder einfangen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man dann schon über dieses Thema Depression oder psychische Erkrankungen aller Art spricht, dann gibt es in den Interviewsituationen immer noch das Bedürfnis von irgendjemandem auf der einen oder anderen Seite, das irgendwie abrundend und abschließend einzuordnen. Und durch die Präsentation in dem Song wiederum steht es da einfach und es ist seine Geschichte, aber er muss sie nicht erzählen, damit jemand anderes drauf reagiert, sondern man kann dann damit was machen. Also ich fand es tatsächlich auch stärker als wäre es dieses Enttarnungsinterview gewesen, in dem man dann erfährt, auch Stromae hat mit Depressionen zu tun. Also würde ich so wahrnehmen.
Und man hat ja, und ihr habt ja als KulturjournalistInnen ja auch ständig das Problem, es heißt Problem, es ist ja auch schön, wenn man mit den Leuten spricht, die ein Buch geschrieben haben oder eine Ausstellung, Bild, Foto oder was auch immer. Twist treffen wir ja auch viele KünstlerInnen in der Sendung und fragen dann immer und dann sagen die, ja zeig doch einfach einen Ausschnitt aus meinem Theaterstück oder spielt doch den Song einfach, da ist doch alles schon dabei. Und das dann immer nochmal in Worte zu packen, fällt vielen auch schwer, sagen, genau aus dem Grund wähle ich mir ja dieses Stilmittel. Und ich glaube, es hat noch einen weiteren Grund, warum dieses Thema hier in Frankreich vielleicht noch mal so einen Nerv trifft, ist die ist der wirklich schlimme Zustand der Psychiatrie in Frankreich. Man muss sich vorstellen, es ging ja so weit, dass Mitarbeiterinnen der Psychiatrie in den letzten Jahren in Hungerstreiks getreten sind, um auf ihre dramatische Situation aufmerksam zu machen. Die sagen, wir müssen die Leute anschnallen, wir haben gar nicht mehr die Mittel, vernünftige Therapien anzubieten. Also es trifft auch nochmal hier ein Thema, was extrem vernachlässigt wurde und deswegen stößt auch das auf so eine große Begeisterung, was da Stromae gemacht hat.
Aber wisst ihr, an was ich gerade noch denken muss, das ist vielleicht ein bisschen groß großer Bogen, aber weil du eben auch nochmal darauf hingewiesen hast, wie bedeutsam auch in Samstagabendshows oder jetzt eben auch in dieser Nachrichtensendung die Ausstellung oder Darbietung von Kunst und Kultur ist. In Deutschland läuft ja parallel die wirklich unsägliche Debatte über die Parlamentspoetin oder den Parlamentspoeten. Ne? Da habt ihr, wissen wahrscheinlich auch die meisten, die zuhören, es gibt eine Gruppe von SchriftstellerInnen, die dazu angeregt hat, darüber nachzudenken, ob man nicht nur vielleicht bildende Kunst kauft, die dann im Kanzleramt ausgestellt ist oder in anderen Institutionen, sondern ob man auch möglicherweise so eine Position einrichten könnte. Und diese Debatte ist so sehr, und ich habe eigentlich sonst keine Lust auf diese Klischees, aber so sehr auf eine deutsche Art zermatscht worden in kürzester Zeit, also mit unsäglichem Widerspruch von Politikern und Politikerinnen, mit medialem Gebäsche auf denjenigen, die sich mit dieser Idee überhaupt in die Öffentlichkeit gewagt haben, egal was man davon hält, ne? Egal ob man selber dafür oder dagegen wäre oder sich das überhaupt vorstellen kann, dass ich gerade dachte, das ist auch so ein, also dass in der Nachrichtensendung währenddessen in Frankreich ein Musiker ein Thema und ein Album präsentiert, kann man differenziert betrachten, aber bedeutet ja eben auch eine andere Wahrnehmung, dass das nicht nur irgendwie so eine nette Unterhaltung ist, sondern eventuell auch was Gesellschaftliches kann. Und das zeigt doch möglicherweise dieser Auftritt auch. Und vielleicht ist die Parlamentspoetin total in Deutschland zu weit hergeholt, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, es hängt alles mit allem zusammen. Also diese absolute Gegenwehr, dann hier sofort überhaupt sowas zu überlegen an vielen Stellen. Es gab natürlich auch viel Zuspruch. Währenddessen da in einem, ja, an so einem prominenten Platz sowas stattfinden kann, finde ich schon einen Unterschied.
Absolut, vor allen Dingen, weil man ja fordert, auch dann in Krisenzeiten von Intellektuellen sich zu äußern und ja, zu genau sagen, tragt mal was bei zu der Debatte, sag doch mal was über die Impfpflicht oder über die Flüchtlingskrise oder ähnliches. Aber die Wahrnehmung dieser Intellektuellen liegt natürlich auch extrem daran, wie viel Platz man ihnen einräumt medial. Genau. Und da sehe ich schon in Frankreich, da erwartet man eigentlich, dass die Literatur die großen Debatten anstößt und das oder jetzt eben in dem Fall ein Album. Ein musikalisches Album so ein Statement setzt. Und das sagt doch schon auch was aus über die Ernsthaftigkeit und den Stellenwert, den man da Kunst auch zuschreibt.
Apropos Stellenwert von Intellektuellen oder Literaten, Literatinnen in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in Deutschland, wer sofort alles freigeräumt bekommen hat in den letzten Tagen, ist, schöne Überleitung, oder? Michel Houellebecq.
Wow, als hättest du es gelernt.
Als hätte ich es gelernt. Irgendwie, der ist 65 Jahre alt, veröffentlicht immer wieder Romane, ist einer der, manche schreiben, bedeutendsten Schriftsteller dieser Zeit. Elementarteilchen kennen vielleicht viele Leute, Plattform, Unterwerfung. Das sind so die Serotonin natürlich, das sind alles so Buchtitel der vergangenen Jahre. Und jetzt am 7.1. am Jahres Tag des Anschlags auf das Satiremagazin Charlie Hebdo ist vernichten erschienen. Und es gibt, das kann man wirklich, mag Twitter wirklich an ganz vielen Stellen nicht, aber da musste ich in der Literatur-Twitter-Bubble wirklich oft lachen, weil das sehr auf den Punkt getroffen wurde, wie klar war, dass daraufhin die Kulturredaktion ganz Deutschlands erstmal alle möglichen anderen Bücher zur Seite schieben, weil das natürlich mindestens mit 1 bis 2 bis 3 Rezensionen bedacht werden muss, dieser neue Roman. Und auch am liebsten, irgendwer schrieb, glaube ich, vielleicht brauchen wir noch ein Pro und Contra und so weiter. Also das hat einen riesen Stellenwert bekommen, auch in Deutschland. Romy, was war in Frankreich los, als Michel Houellebecqs neues Buch auf den Markt kam?
Ja, also ähnlich Schnappatmung wie in Deutschland, muss man sagen. Klar, ist immer ein literarisches Ereignis und hier in dem Fall ist dieses literarische Ereignis ja orchestré, wie wir zu sagen pflegen, von dem Meister selbst. Also er hat da viel mit eingegriffen, was die ganzen Umstände angeht, dass er meistens nur ein Interview Le Monde gibt und hier in dem Fall war das wohl so, der Journalist war einen Tag bei ihm und dann noch essen und dann in dem Studio, wo das Buch entstanden ist und trinkt dann mit ihm Wein und das ist ein 4 Seiten riesen Textschinken da, dieses Interview, der Wahnsinn. Also dass er aber so ein Riesending macht, war schon vorher so, aber dass er jetzt auch noch drumherum sozusagen in die Verlagsbranche aktiv mit eingreift und sich nochmal seine letzten Werke verlegen lässt als Hardcover und auch, was in Frankreich völlig unüblich ist, also vernichten den neuen Roman Anne Etier als Hardcover rausbringt. Das ist was ganz Besonderes, denn das ist in Frankreich nicht üblich. Ihr kennt vielleicht diese Bücher, wie die aussehen, die französischen Bücher der großen Verlage sind ja immer so weiß, beige mit so einer Aufschrift, aber relativ neutral und eben so weich. Ja?
Und schlabberig,
genau. Und Ulbeck ist ein großer Freund von diesem deutschen Hardcover und wünschte sich das für sich und nicht nur das neue Buch, sondern auch die letzten, die hat dann der Verlag nochmal so als richtig schöne Objekte verlegt. Das hat zum einen schon mal den Wert auch unter uns Journalisten extrem in die Höhe getrieben. So, man wollte dieses Buch haben, dann wurde getwittert und auf Instagram, ich hab's. Und ich war ja ein bisschen sauer, muss ich sagen. Also ich hab's jetzt auch ganz normal im Handel erworben, weil ich nicht unter den 600 Glücklichen war, die im Dezember ein Rezensionsexemplar bekommen haben, zugeschickt bekommen haben, hatte ich nicht angefragt und stand da nicht auf der Liste. Und dann war es nicht mehr möglich, obwohl ich von deutscher Seite die Anfrage für eine Rezension hatte, es per PDF zu bestellen, also zugeschickt zu bekommen, weil deutscher und französischer Verlag sich geweigert haben, aus Angst, dass es geleakt wird, ein elektronisches Exemplar zu verschicken. Was man verstehen kann, in gewisser Weise, weil es ist dann auch passiert tatsächlich. Also so groß ist der Hype, dass es illegal gehandelt wurde und mir auch Leute gesagt haben, ja, da kriegst du das für 2 Euro, kannst du das da und so. Und da war ich mir da nicht sicher, ob da nicht doch irgendwelche Kapitel fehlen dann weil es billiger ist.
Gestreckter Wellback.
Genau. Oder was anderes mit reingemischt. Also allein dieser Hype, glaube ich, und der ist ja auch Deutschland rübergeschwappt, der hat schon dazu beigetragen, dass es so eine Exklusivität hatte, das Ding in den Händen zu haben, dass sich da kaum mehr jemand getraut hat, was Schlechtes über das Buch zu sagen, war mein Eindruck. Und dann kommt natürlich diese tendenziell frankophile Perspektive vieler deutscher Feuilleton-Journalisten hinzu, wo es ja doch zum guten Ton gehört, dass man mal ein Jahr in Paris gelebt hat, dass man Annie Ernaux und Édouard Louis und Didier Eribon toll findet. Und dann kommt natürlich so ein Ulbeck und ist mehr oder weniger so ein Urgestein mit seinem Werk, was ja auch so erschlagend ist mittlerweile. Also man kann ja nicht sagen, man hat mal ein Buch gelesen, man muss ja in dem Werk drin stecken und sozusagen textuelle Bezüge auch herstellen können und sagen können, ja, aber damals in Elementarteilchen, da war schon das und dies und jenes und so. Was man trotzdem nicht von der Hand weisen kann, ist, dass Ulbeck natürlich der Meister ist, um seinen Roman auch mit der Aktualität zu verorten, sowohl was die dort auftretenden Personen und die gesellschaftlichen Tendenzen angeht. Also er sorgt schon auch inhaltlich für Diskussionsstoff. Das will man gar nicht, das darf man jetzt auch nicht unter den Teppich kehren. Aber im Moment überwiegt für mich noch, die Inszenierung überwiegt für mich noch die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, was er da eigentlich geschrieben hat.
Interessanterweise jetzt zwei unterschiedlichste Inszenierungen, die wir da jetzt haben. Ne? Also wir hatten so diese eine Inszenierung, die etwas für jeden zur Verfügung stellt in den Fernsehnachrichten. Jeder kann es sehen und wir machen etwas öffentlich. Und die andere Inszenierung funktioniert über diese komische Verknappung, die du, Romy, gerade beschrieben hast, die es einem, finde ich jedenfalls, ja sofort eben eher unsympathisch macht, dass man denkt, ihr macht es, ihr baut es vorher, ihr bauscht es vorher so groß auf. So.
Aber die Funk perfekt abgestimmt ist auf das Feuilleton. Also ich meine, das ist genau das, was da natürlich funktioniert. Und natürlich ist es auch, also kann man ja auch nicht kleiner reden, als er ist. Nämlich das ist eben Michel Houellebecq, auf den viele wirklich, glaube ich, warten, auch aus dieser Kulturwelt. Und der sich ja auch wahnsinnig verkauft. Also eben nicht nur da, das ist ja nicht nur so ein Elfenbeinturm-Ding. Aber das ist natürlich, ich finde das schon, ich habe gerade überlegt, was ist denn jetzt die bessere Show? Stromae oder Houellebecq in den letzten Tagen gewesen? Was sagst du, Romy?
Naja, ich glaube, jeder beherrscht auf seine Art und Weise in dem Medium perfekt die Inszenierung. Ne? Also ich meine, ich glaube, ein Ulbeck, der weiß da schon und sein Staff wissen schon, wie man die Verlagswelt und den Literaturbetrieb locken kann. Also eben mit dieser Exklusivität und mit dem Raren. Ja? Also zu sagen, ihr habt jetzt als Erste den Zugang und ihr, wenn ihr nicht da mitreden könnt, seid ihr eh out of the time. Also es war ja wirklich so, dass man auch unter deutschen KollegInnen dann die Tweets und so gesehen hat, ich habe es jetzt in der Hand und über die Feiertage lese ich jetzt das Ding und so. Gott. Und das hatte schon sowas von Badge, ihr seid nicht irgendwie die Coolen, so. Was mich ja dann persönlich auch einfach genervt hat. Und bei Stromae geht es ja wirklich genau andersrum, um dieses so breit wie möglich einfach so in die Welt und zugänglich zu sein und sich in so eine Sendung zu stellen, wo auch jemand zuschaut, der überhaupt nicht was unbedingt mit Kunst zu tun hat und dann denkt, das jetzt nur die Nachricht Nachrichten guckt und dann auf einmal dieses Kunstwerk kommt. Also es sind zwei verschiedene Ansätze. Das eine über diese Masse und das andere über die Exklusivität zunächst. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass Ulbeck dann mit einer Rekordauflage von 300.000 für die erste Auflage an dem Tag, an dem es erschienen ist, also in jedem Bahnhof und in jedem Buchladen Frankreichs präsent war. Also das war dann auch wieder das Gegenteil. Ne? Also es ist schon dann auf einmal für jeden, genau, erst kriegt es keiner und dann wird es einem hinterhergeworfen. Beide sind sozusagen dahingehend Meister ihres Fachs und beide zeigen ja auch, dass in dieser Aufmerksamkeitshascherei unserer heutigen Gesellschaft, wo alles so schnelllebig ist und wo man weiß, man hat vielleicht nur diesen einen Moment und das entscheidet dann über den Erfolg oder Misserfolg von bestimmten Dingen, dass sich ganz, ganz viel darum dreht. Aber was man bei Ulbeck natürlich nicht vergessen darf, ist, dass der auch ein sehr konservativer, rechtsorientierter, teils reaktionärer Denker ist in dem, was er so sagt. Und das stört mich teilweise, dieses Niederknien vor ihm von unserer ja eigentlich eher links geprägten Kulturwelt und diese unkritische Abfeierei von seinen Büchern und ohne zu gucken, dass der auch echt schräge Sachen verbreitet und ja, mitunter eben, was den Islam zum Beispiel angeht, nicht immer nur Gutes von sich gibt.
Also das heißt, so wie du das jetzt beschreibst, ist dann der Ulbeck ja fast, oder umgekehrt ist der Macron, hat dann ja fast ein bisschen den Wellback gemacht, indem er irgendwie versucht sozusagen mit so einem Wort sich dann auch, mit so einem harten Wort quasi wie diesem MRD sich quasi zu inszenieren. Können wir da irgendwie den Kreis schließen, die beiden zusammenbekommen?
Ja, können wir. Also ich glaube, was in Frankreich gerade passiert, ist, dass die Debatten einen Anstrich bekommen, der gerade aus deutschen Ohren, für deutsche Ohren sehr alarmierend klingen müsste, nämlich dieser tendenzielle Rechtsruck, der in der Politik jetzt zu sehen ist mit Éric Zemmour und Marine Le Pen, aber der so ein bisschen auch schon rübergeschwappt ist in die Kulturwelt. Und da klingeln bei mir wirklich alle Alarmglocken, weil ich mir sage, wenn man den so unkritisch jemanden wie Ulbeck abfeiert und wenn man auch schaut, ja okay, der Präsident redet jetzt so, der hat da diesen tendenziell provozierenden, herablassenden Ton, dann kann ich nur dem französischen Journalistenverband zustimmen, der vor kurzem gewarnt hat vor der sogenannten Semorisation de la Campagne, also dass der Wahlkampf, der uns ja jetzt die nächsten Wochen bis zum April beherrschen wird, dass der sehr abdriftet, um dem Zemmour irgendwie das Wasser abzugraben, übernehmen andere Leute den Sprech und dann führt es dazu, dass auch in Bereichen der Kultur gewisse Sachen banal werden und gewisse Positionen oder Äußerungen Anschuldigungen und Ressentiments einfach so dastehen und gar nicht mehr kritisch hinterfragt werden und gar nicht mehr unbedingt als Gefahr für die Demokratie erkannt werden.
Unabhängig jetzt von der politischen Ausrichtung von Ulbeck kann man ja auch zumindest feststellen, dass auch immer Satire ein Spiel- oder Stilelement von seinen Romanen an vielen Stellen war. Und wenn ich mir diese Inszenierung angucke, wie das Feuilleton gelockt wurde, mit der Karotte sozusagen, wie die Kaninchen, dass jetzt dieses Buch kommt und wie es auch direkt darauf reagiert hat und wie es auch über so eine breite, so viele Seiten und Hörfunkbeitragsminuten und so weiter auch reagiert hat auf diesen Roman, da habe ich ganz kurz manchmal das Gefühl, es wäre wenigstens ganz schön, wenn da auch wirklich so ein Zwinker-Smiley drin wäre. Und wenn man da sagen könnte, guck doch mal, Ulbeck erzählt zumindest auch die Geschichte eines wirklich leicht zu steuernden Kulturbetriebs. Und ich hätte ganz gern an vielen Stellen auch nochmal die Leute, glaube ich, gehört, die jetzt eben gerade nicht über Ulbeck sprechen wollen. Und zwar nicht, weil sie ihn nicht besprechen wollen, sondern weil sie sagen, hey, es gibt auch wirklich noch andere Dinge. Und es ist komisch, wenn so eine komplett konzertierte, fokussierte Aufmerksamkeitssache läuft und dafür dann auch vieles andere verdrängt. Und vielleicht ist das Feuilleton oder die Kulturwelt inzwischen auch schon einen Schritt weiter oder hat nochmal eine andere Diversität an Themen zu bieten, um sich nicht nur von einem so leiten zu lassen. Vielleicht ist es ein bisschen zu streng, aber wenn da noch was passieren würde, würde ich mich auch freuen, weil ich hatte von außen manchmal das Gefühl, ich gucke so einem Schauspiel zu, also so einem Klischee von Kulturredaktionen, wie du vorhin gesagt hast, Romy, ne, auf Twitter und so weiter, ich lese es schon und die anderen dann so, ich hab's noch nicht. Also ich meine, da muss man ja vielleicht auch mal wirklich manchmal einen Schritt zurücktreten und sagen, es gibt ein neues Buch, es gibt einen neuen Roman, das ist das, was passiert, während aber auch viele andere Dinge erscheinen und auch eine Wichtigkeit bekommen sollten.
Und man könnte natürlich auch so so einen Roman dann zum Anlass nehmen, uns zu hinterfragen, was reflektieren wir eigentlich über Frankreich? Also wir stellen dann die Literaturszene, feiern so einen großen Romancier ab, aber es passieren ja auch ganz viele Dinge, ungute Dinge in Frankreich. Ich habe vorhin über die Psychiatrie gesprochen, man kann die Gelbwesten, die soziale Ungleichheit aufzählen, obwohl ich dieses Land liebe, die Sprache liebe, die Leute liebe. Trotzdem fehlt mir das manchmal auch aus dem deutschen Feuilleton, weil man dann in Frankreich die Literaten und so weiter bespricht, aber sich wenig damit beschäftigt, was in dem Land eigentlich schiefläuft.
Romy Straßenburg, man kann dich übrigens auch lesen, wenn man möchte. Adieu Liberté heißt das Buch, das du selbst geschrieben hast über Frankreich und das auch so ein bisschen abrechnet, vielleicht mit der einen oder anderen frankophilen Neigung, gerade aus der deutschen Sicht auf das Land. Und das wollte ich zum Schluss nochmal sagen, dass du nicht nur eine freie Journalistin bist, dort in Paris auf Arte zu sehen bist, sondern auch nachzulesen bist. Danke, dass du Lakonisch Elegant heute besucht hast. Vielen Dank.
Merci an euch.
Ja, danke dir.
Ey, Julius kommt bald mal wieder ins Studio, ne? Ich bin mal gespannt, wie das alles weitergeht.
Mal sehen.
Mit diesem Podcast und den Zuschaltungen und allem. Aber
2023 darf ich wieder.
Oh Gott. Das war's für heute. Lakonisch Elegant. Habt einen guten Jahresauftakt allerseits und wir sind jetzt wieder regelmäßig ab jetzt jeden Donnerstag für euch da. Ja. Bis dann. Schönen Tag. Danke fürs Zuhören.
Tschüss. Macht's gut.
Au revoir.